Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und ich rede hier wöchentlich mit spannenden Menschen über Influencer-Marketing. Wir arbeiten das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven auf. Es sind Menschen aus Unternehmen zu Gast, von Netzwerken und Agenturen, aber auch Journalisten und Wissenschaftler und natürlich die Influencer selbst. Warum das Ganze? Ich habe ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben, das ab sofort unter dem Titel Influence im Handel erhältlich ist und zeigt, wie man als Unternehmen gut und erfolgreich mit Influencern zusammenarbeitet. Der Podcast hat mir viele spannende Erkenntnisse für meine Recherche geboten und hat sich als das perfekte Medium erwiesen, um mit den schnelllebigen Trends und Entwicklungen Schritt zu halten. Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, da seid ihr wieder. Ich freue mich, dass ihr zuhört und heute meinem Interview mit Sebastian Niemann lauscht. Sebastian war vor 6 Jahren der erste Mitarbeiter von Blockfoster, das von seinem Kommilitonen gegründet wurde und ist dem Unternehmen bis heute treu geblieben, heute als COO. Was 2013 als Vermarktungsplattform für Blogs begann, ist mittlerweile der Marktführer für datenbasiertes Influencer-Marketing im Dachraum. Wir sind also hier wieder bei einer Plattform-Agentur, die auf einen technologischen Backbone aus Influencer-Datenbank und der entsprechenden Datenanalyse setzt. Unter anderem für Unternehmen wie Unilever, Gerold Steiner und TripAdvisor zum Beispiel. Ja, und was das im Alltag so ganz genau umfasst und bedeutet, besprechen wir jetzt außerdem und folgende Themen. Zum Beispiel die Rolle Blockfosters als Berater und Übersetzer, so hat es Sebastian im Interview genannt, zwischen Influencern und Unternehmen, die manchmal noch Vermittlungsschwierigkeiten haben. Dann aber auch zum Beispiel auch über die Frage, welche Zielsetzungen es bei Unternehmen heute klassischerweise gibt. Und da regiert eben häufig noch dieser Ansatz, oh, wir müssen echt mal unsere Zielgruppe verjüngen und auf Social Media Fuß fassen. Und wie Influencer-Marketing da unterstützen kann, zeigt Sebastian hier, finde ich, sehr schön auf. Außerdem erörtern wir, inwiefern sich Unternehmen bereits heute in der Lage sehen oder finden, auf Influencer zu hören und ihrer Expertise zu vertrauen, sozusagen dieses Loslassen auch wirklich praktizieren. Und dann auch nochmal ein Punkt, den Sebastian betont hat, den ich hier sehr interessant und auch diskussionswürdig finde, nämlich die Bedeutung von Vergleichbarkeit des Influencer-Marketings zu anderen Marketingdisziplinen, wodurch dann eben so KPIs wie Reichweite doch nochmal relevant werden und nicht nur auf qualitative Analysen und Informationen geachtet werden kann. Finde ich generell einen spannenden Punkt, den ich, glaube ich, auch später im Podcast nochmal gerne aufgreifen möchte. Leider war die Internetverbindung zwischendurch ein bisschen rocky und hat uns im Stich gelassen. Deshalb gibt es kleinere Stolperer zwischendurch. Ich hoffe, das nervt nicht zu sehr. Es sind wirklich immer nur so kleine Hakler. Und ich finde, die Weisheiten von Sebastian kommen trotzdem an jeder Stelle sehr gut durch. Freut euch also auf spannende Insights und Erfahrungen von Blockfoster. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, hallo Sebastian. Ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst und uns im Podcast ein bisschen was über deine Arbeit und vor allem die Arbeit von Blockfoster berichtest. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Alina, vielen Dank.
Magst du vielleicht ganz zu Beginn einfach mal ganz kurz ein bisschen einleiten, was Blockfoster eigentlich macht? Ich finde das sehr spannend, ist schon allein der Name. Blockfoster, das lässt uns alle ahnen, dass ihr auch schon in der Zeit da wart, als das Blogger-Marketing noch so, ich sag mal, der Hotshit war. Vielleicht magst du mal ein bisschen skizzieren, sozusagen, wo ihr als Unternehmen herkommt und wo ihr heute steht.
Ja, hast du komplett recht. Also wir sind tatsächlich schon seit 6 Jahren mit der Marke Blockfoster und selbst davor gab es noch eine Vorgängermarke, die Marke zeigen, dann seit mittlerweile 2011, also jetzt fast 8 Jahre am Markt ist. Und du hast schon richtig gesagt, die Blogosphäre war sozusagen der Start, daher auch der Name. Und wir sind quasi aus einem... Ja, wir haben früher mit Stilanzeigen, aber auch mit Blockfoster halt Display-Ads auf Blogs platziert. Das war sozusagen der Kernpunkt. Dann gab es die Entwicklung in Richtung des Contents, sicherlich auch mit dem Aufkommen oder mit dem verstärkten Aufkommen von Instagram dann und dem ganzen Thema Influencer, weil der Name ist tatsächlich dann auch in der Rückbetrachtung irgendwann erst dazugekommen. Und ja, mittlerweile arbeiten wir allerdings nicht mehr nur auf Blogs, sondern auf 7 Kanälen, also sind dazugekommen Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, TikTok, Twitter auch und sind mittlerweile ja Marktführer für datenbasiertes Influencer-Marketing im Dachraum.
Datenbasiertes Influencer-Marketing hört man ja jetzt in letzter Zeit auch immer sehr, sehr gerne und im Vorgespräch hattest du schon angesprochen, dass bei euch die Besonderheit eben wirklich dieser technologische Backbone ist und ihr es schafft dadurch auch wirklich die gesamte Wertschöpfungskette sozusagen mit eurer Technologie abzubilden. Kannst du das mal so ein bisschen beleuchten sozusagen? Was ist euer USP, euer Service, eure Leistung, für die Kunden zu euch kommen?
Genau, also in allererster Linie, neben der Technologie, komme ich gleich nochmal drauf, gibt es ein sehr erfahrenes und ja auch sehr qualifiziertes Team, was mittlerweile aus 45 Leuten besteht und auf der Technologie eben im Rahmen eines 100% Managed Service Influencer-Marketing-Kampagnen für unsere Kunden durchführt. Und die Technologie hat seit Anfang des Jahres tatsächlich auch einen Namen. Das ist die Echolot-Technologie, die haben wir komplett selbst gebaut und die vereint eben alle Komponenten der Wertschöpfungskette im Influencer-Marketing und digitalisiert bzw. technologisch, bildet die halt technologisch ab. Das bedeutet, das Ganze fängt vorgelagert an, das ist auch noch außerhalb der Technologie, nämlich dass wir für unsere Kunden folgend ein Modell, was halt unabhängig von der Kanallogik erstmal ist, sondern tatsächlich auf die Kundenbedürfnisse eingeht, erstellen wir eine Strategie. Und dann ist es natürlich notwendig, wenn wir wissen, wo wir suchen und wen wir suchen oder wen wir haben wollen, dann tatsächlich das Netzwerk zu aktivieren. Und das ist der erste Part dann tatsächlich der Technologie. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von 42.000 Influencer-Profilen. Das monatliche Wachstum schwankt ein bisschen zwischen 500 und 1.000 Profilen derzeit. Und die sind mit dieser Technologie verbunden. Das heißt, die verbinden ihre Kanäle bzw. Profile mit der Technologie und wir erheben dann direkt Daten. Neben den klassischen Daten, die irgendwie alle kennen, Follower, Likes, Soziodemografika und Co., sind da eben halt auch noch andere Daten mit bei, wie beispielsweise die Wohnorte der Influencer. Wenn wir jetzt über Events sprechen, zum Beispiel ein passend spannender Punkt. Genau, auf Basis der Daten, also der Reichweite, Daten im Fall, erfolgt halt eben auch eine Preissetzung. Dann gibt es einen Matching- und Pitch-Prozess, nachdem dann der Vertragsabschluss folgt. Dann gibt es eine Content-Prüfung, die auch alles, das passiert alles innerhalb der Technologie. Mhm. Dann natürlich Tracking, Optimierung, Reporting und am Ende auch Bezahlung. Ja, also wir hantieren nicht irgendwie mit Rechnung, sondern das ist sozusagen alles in der Echolot-Technologie abgebildet. Und diese 10 Schritte, kann man grob sagen, sind tatsächlich die Schritte, die auch bei jeder Influencer-Marketing-Kooperation anfallen, unabhängig davon, ob die jetzt auf TikTok, Instagram oder auf einem Blog stattfindet.
Hm. Und ihr unterscheidet da auch nicht, sage ich mal, zwischen kurzfristig und langfristig, sondern egal quasi, welches Ziel man mit der eigenen Influencer-Marketing-Strategie als Kunde oder als Unternehmen verfolgt, man kann quasi in allen Fragen dann damit zu euch kommen. Oder habt ihr so, ich sag mal, spezielle Steckenpferde oder so, auf die ihr eher spezialisiert seid?
Naja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, so, und das ist ja auch mittlerweile eine Diskussion, dass grundsätzlich man Influencer-Marketing langfristig strukturieren sollte. Bedeutet, dass man Influencer findet, die gut zu einem passen und insbesondere, das vergisst man auch ganz gerne mal, wo die Communities eben auch positiv auf die Marke reagieren. Und dann sollte man dort eben versuchen, langfristige Kooperation, das muss jetzt nicht zwingend sein, dass es jeden Monat ist, aber dass man zumindest eine langfristige Verbindung zwischen dem Influencer und der Marke schafft. Dafür haben wir wiederum auch technologische Produkte, das sind Private Networks, das heißt, wo Kunden sich bei uns eigene Subnetzwerke sozusagen bilden, in denen sie halt ihre Influencer dann bespielen und verwalten können.
Ja, darauf würde ich auf jeden Fall später auch super gerne nochmal eingehen. Ich würde sagen, wir machen das gleich mal so Schritt für Schritt einmal durch die Wertschöpfungskette. Bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Weil das finde ich ja generell bei meinen Gästen auch immer super spannend, so ein bisschen rauszufinden. Vor 20 Jahren hast du das wahrscheinlich noch nicht gemacht. Also wie hat dich der Weg ins Influencer-Marketing geführt?
Also etwas untypisch, weil, naja gut, dass man Influencer-Marketing, ich weiß nicht, ob man es mittlerweile studieren kann, aber ich vermute mal.
Ich glaube ja, im Zweifel schon. Ich glaube, es gibt irgendeine Akademie, wo man das auf jeden Fall kann.
Gut, irgendeine Akademie trifft es. Ich habe tatsächlich einen anderen Hintergrund. Ich bin Politik- und Verwaltungswissenschaftler.
Ach wow, und, okay, den hatte ich noch nicht hier im Podcast.
Verwaltung. Also ganz naheliegend eigentlich. Mhm. Und genau, habe an der Zeppelin-Universität meinen Bachelor gemacht und da habe ich auch einen der Gründer, den Jan Hohmann, kennengelernt und habe dann in Lüneburg meinen Master gemacht in Public Economics, Law and Politics, also noch ergänzt sozusagen um den VWL-Bereich. Und ja, habe schon während des Studiums für die Vorgängerfirma im Christine-Anzeigen gearbeitet und war dann erster Mitarbeiter von Blockfoster. Jetzt 6 Jahre her. Und bin da tatsächlich komplett mitgewachsen. Das heißt, Evolution dieser Markt gemacht hat und den sicherlich dann auch die auch Blogposter gemacht hat, die habe ich genauso mitgemacht. Und mittlerweile bin ich COO. Das heißt, ich verantworte eigentlich alles, was in Richtung der Werbekunden und der Influencer geht. Das heißt, angefangen an der Erstansprache der Kunden, über die Strategieerstellung, den klassischen Vertrieb natürlich, die Kundenbetreuung und natürlich nachher auch die Datenanalysen. Das liegt sozusagen alles in meinem Verantwortungsbereich.
Finde ich super spannend. So, gerade der Bereich Public Policy geht da auch schon so ein bisschen in Richtung, wie nenne ich das? Ein bisschen Parallelen ja auch wirklich zur PR, ne? Da ist auch sehr viel Arbeit. Irgendwie siehst du da teilweise Parallelen so im Influencer-Marketing, wo dir diese Public Policy Approach auch so ein bisschen geholfen hat?
Total. Ich glaube, ich bin jetzt kein PR-Profi. Ich habe allerdings im Bundestag als auch im Europäischen Parlament kurze Station, Praktika gehabt und da man relativ schnell gesehen hat, ist halt, dass es wichtig ist, nicht einfach nur eine harte Message rüberzugeben und irgendwo hinzuschreiben, sondern das Ganze halt eben so zu verpacken, dass die Leute auch verstehen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir bei Influencer Marketing halt regelmäßig, dass wir Produkte und Sachverhalte haben, die kompliziert sind und vielleicht auch im ersten Moment auch nicht so spannend wirken und sich dann hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie kriegen wir das mit einem Mehrwert kommuniziert, wie kriegen wir das interessant kommuniziert, sodass sich das Leute auch gerne anschauen, weil darum geht es ja im Kern.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine Sache, die man da auf jeden Fall mitnehmen kann.
Und wie wichtig auch menschliche Beziehungen wahrscheinlich in dem ganzen sind, ne? Also wen du wie überzeugen kannst und welche Stellschrauben du bei wem drehen kannst und so. Finde ich auch super spannend, der menschliche Faktor.
Total. Ich glaube, dass das Thema Influencer-Marketing, auch wenn wir jetzt ein Technologieanbieter sind, und dann natürlich auch darauf Wert legen, weil wir sehen, dass es halt einfach an vielen Stellen hilft, ist die menschliche Komponente natürlich immer noch maßgeblich.
Wunderbar. Wollen wir uns denn jetzt einmal so ein bisschen diesem Prozess widmen? Welche Sorte Unternehmen und vielleicht auch Branchen oder Industrien kommen überhaupt auf euch zu? Ist das eine ganz krasse Bandbreite oder habt ihr vielleicht irgendwie einen Schwerpunkt Fashion, Sport, Beauty, die Classics oder macht ihr da wirklich von allem etwas?
Also man muss natürlich sagen, dass die Verteilung, also dass ein Influencer-Marketing im Health and Fitness beziehungsweise im Sport oder im Fashion-Bereich viel, viel früher angekommen ist als in anderen Branchen, bedingt natürlich auch, dass wir da viele Kunden haben.
Ja.
Gleichzeitig haben wir da keinen bestimmten Fokus in dem Sinne, als dass wir sagen, okay, Ziel muss es halt sein, Kunden, und die ist auch egal im Kern, aus welcher Zielgruppe die oder aus welcher Kundenzielgruppe die kommen, zu bespielen und da halt eben sinnvolle Marketingmaßnahmen zu machen. Und so haben wir zum Beispiel auch zu den größten Kundengruppen zählen dann eben Verlage, Pharmaunternehmen, Finanzen und eben auch die Lebensmittelbranche.
Ja. Und mit was für Business-Problemen kommen diese Unternehmen so am meisten oder öftesten auf euch zu?
Wir haben das mal analysiert und es ist tatsächlich so, dass die meisten versuchen tatsächlich immer noch jüngere Zielgruppen zu erschließen. Also ein ganz typisches Motiv ist, okay, ich habe eine Zielgruppe, die ist jenseits der 35 oder der 40. Ich merke, ich habe irgendwie die letzten Jahre das Internet oder zumindest das Social Media verpasst und merke jetzt, dass ich da anfangen muss, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, bin aber vielleicht auch von mir aus selbst, also als Unternehmen selbst, noch nicht so in der Lage zu kommunizieren und möchte deswegen halt irgendwie Erfahrung sammeln mit den Influencern zusammen.
Ja.
Und das sehen wir relativ viel und ich finde es eigentlich auch einen ganz schönen Ansatz, wenn sich Unternehmen in diesen neuen Umfeldern oder für sie neuen Umfeldern, muss man ja sagen, eben auch auf Profis verlassen, was dann keine die Influencer sind.
Ja, ich würde die Frage, bevor ich sie vergesse, möchte ich sie quasi direkt hier stellen, weil ich das irgendwie einen der spannendsten Punkte finde, weil ich in letzter Zeit immer sehr viel davon predige. Wenn ihr quasi noch so ein bisschen Berührungsängste habt mit Social Media, wenn ihr da erstmal erste Schritte wagt und euch noch etwas unsicher fühlt und dann quasi Influencer erstmal so als den ersten Schritt für euch definiert habt oder einen der ersten Schritte, was ich auch total richtig finde, findest du oder wie siehst du das? In der Praxis, sind diese Unternehmen dann tatsächlich bereit, von der Expertise der Influencer auch zu zehren und denen zuzuhören und die auch wirklich aktiv einzubinden und auf ihren Rat auch ein bisschen zu hören, also von ihnen zu lernen, besser sich im Social Web sozusagen zu bewegen oder ist das doch alles immer noch ein bisschen abgeschlossen und so ein bisschen Stellvertreter-Kampagnen sozusagen, weil man es selber noch nicht wirklich kann?
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass jemand da ist, der das moderiert. Ob der jetzt unbedingt ein Filter sein muss, weiß ich nicht. Ich sehe das häufig, dass es gut ist, wenn es ein Filter ist, weil es treffen halt zwei Welten aufeinander, die jede von der anderen irgendwie ein gewisses Bild hat und das ist nicht zwingend positiv, beziehungsweise man traut dem anderen vielleicht auch nicht so viel zu. Ja, und was wir halt sehen, wenn man da so das erste Eis gebrochen hat und sozusagen noch einen dritten mit am Tisch hat, der das so ein bisschen übersetzen kann, also wir nennen es immer ganz gerne übersetzen von klassischem Marketing-Sprech in einen Sprech, den vielleicht einfach auch ein normaler Mensch verstehen kann. Das ist so unsere Rolle, da sehen wir uns halt ganz stark. Ja, also es gibt bei uns immer zwei Briefings, eins, was der Kunde kennt und eins, was der Influencer kennt. Und wir arbeiten da tatsächlich so, weil auch wenn ein Kunde einen Influencer-Briefing schreiben würde, würde er häufig was anderes meinen als das, was der Influencer wahrnimmt. Und wir suchen halt durch Strukturen, durch wiederkehrende Muster, eben den Influencern und den Kunden halt die Sicherheit zu geben, dass das, was er möchte, auch tatsächlich am Ende passiert. Ja. Und dann sehen wir tatsächlich, dass Kunden dann auch nach einer ersten Kooperation, die brauchst du am meisten schon, dann häufig so einen Schritt macht und sagt so, ich würde den gerne mal kennenlernen. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Von den Influencern geht es natürlich genauso andersrum. Man hat erst irgendwie Skepsis, ob das jetzt ein cooler Kunde ist, den ich meinen Followern vorstellen möchte. Und dann ist danach so, wow, total cool, können wir da irgendwie mehr machen? Ich habe super viele Ideen, guck mal, das könnte man noch machen. Das heißt, man eben auch solche Rückmeldungen.
Sehr schön. Gehen wir doch nochmal ein bisschen zurück. Sagen wir mal, ich bin jetzt eins dieser Unternehmen und ich habe dieses Problem, ich möchte jüngere Zielgruppen erreichen. Wie würdet ihr dann in diesem Prozess sozusagen vorgehen? Und ich finde es ja erstmal schon mal toll, dass ihr von Anfang an mit drin seid, ne? Auch die Strategie aktiv mitentwickelt dann in diesem Fall. Aber wie sieht der Prozess aus?
Also wichtig ist da tatsächlich auch der strategische Prozess, der Entscheidungsprozess. Wir haben häufig den Punkt, dass Kunden zu uns kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt was mit Instagram machen, ich möchte jetzt was mit gerade TikTok machen.
Genau.
Und wir stellen als erstes mal die Frage, okay, machen wir nochmal einen Schritt zurück. Wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Und sagt, okay, ich möchte jüngere Leute erreichen. Dann ist häufig erstmal die Frage Definition von jung. Wenn wir die geklärt haben, geht es halt weiter. Und wir schauen uns halt an, okay, was haben wir für ein Mediennutzungsverhalten zum Beispiel auch? Ja, brauchen, was wollen wir eigentlich kommunizieren? Was ist das für ein Kunde? Und erst dann kommen eigentlich die Kanäle. Die Kanalentscheidung ist mit der letzte Schritt. Es kann natürlich auch eine Kombination sein, ne? Also Entscheidung heißt jetzt nicht, dass man sich gegen alle entscheidet oder dann nur einen nimmt, sondern das kann halt eben auch eine Kombination sein. Aber wichtig ist halt, glaube ich, dass man das tatsächlich als nach hinten stellt und sich dann für einen Kanal entschieden hat, wo man sagt, okay, mit dem Medium auch kann ich meine Inhalte kommunizieren, dann geht man halt eben auf die Influencer zu, die in diesen Kanälen aktiv sind und dann sagt man, hey, schaut mal her, das wäre das Setting, was wir haben mit dem Kunden. Wie würdest du dich denn da drin verwirklichen?
Das heißt ja auch, dass ihr sehr eng verwoben seid tatsächlich mit der, ich sag mal, Social-Media-Strategie-Entwicklung der einzelnen Kunden, oder? Also es geht ja schon über Influencer-Marketing fast hinaus, wenn es darum geht, welche Botschaften wird dieses Unternehmen mit Influencern auf folgenden Plattformen sozusagen vertreten? Also da müsst ihr ja sehr aligned sein wahrscheinlich.
Ganz massiv. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch, also es wäre übertrieben, wenn man sagen würde, es ist immer so, es ist ein Wunsch, dass es so ist. Und es muss eigentlich noch darüber hinausgehen, weil ich glaube, das wirkliche Potenzial von Influencer-Marketing entfaltet sich halt, wenn man die Messages nimmt, die der Kunde sowieso kommuniziert und dann halt eben nochmal in den Worten von einem Dritten, also einem Influencer, in diesem Fall dann nochmal gibt und nochmal emotional auflädt. Ja, das ist schon abgegrenzt. Das ist nicht irgendwie die erweiterte Presseerklärung, aber man bewegt sich sozusagen in diesen Marken, in dieser Markenwelt dann mit. Und ich glaube, das ist eine Herangehensweise, die sehr, sehr wichtig ist. Und aus dem Grund arbeiten wir halt eben auch mit vielen Agenturen zusammen, die das ja häufig für ihre Kunden entwickeln. Und da sind wir häufig schon dabei, bevor das Produkt überhaupt auf dem Markt ist.
Das ist, finde ich, eben auch ein wichtiger Punkt, den wollte ich sogar in dem Fall auch mit ansprechen, dass ja oft für jeden dieser Teilbereiche immer eine andere Agentur oder ein anderer Dienstleister zuständig ist, ne? Wie schafft ihr das in der Praxis, dann wirklich mit allen allein zu sein, dass dann quasi nicht, ich sag mal, fünf Parteien am Tisch sitzen und ihr auch noch und keiner weiß, was der andere eigentlich will? Also ist das Setup manchmal ein bisschen kompliziert in dem Fall?
Klar gibt es kompliziertere und einfachere Setups. Im Kern ist es so, je früher wir halt im Prozess mit dabei sind, ja, desto besser können wir uns sozusagen einordnen. Ich glaube, worauf wir immer pochen, was wir halt immer brauchen, ist halt eine Wahrheit von Ziel und Art der Kommunikation oder auch Inhalt der Kommunikation, die passiert. Und dann können wir uns anschmiegen, weil dann ist es halt schon noch so, dass Influencer-Marketing nochmal eine Spezialdisziplin ist, die jetzt nicht mit dem gleichen Slogan wie die Facebook-Seite des Kunden kommunizieren kann. Sondern da müssen wir dann halt eben schon nochmal Anpassungen vornehmen. Aber klar, wenn die Social-Media-Abteilung sagt so, wir spielen in der Woche das Thema, dann sollten wir das wissen, damit die Influencer sich gegebenenfalls halt eben auch mit dem Thema beschäftigen können. Also nehmen wir jetzt mal, einen Händler X, der gerade ein Thema zum Kochen mit Grünkohl macht, dann wäre es halt natürlich smart, wenn die Influencer, die in der Woche veröffentlichen, sich auch mit dem Thema Grünkohl beschäftigen und der User dann halt eine coole Experience hat, indem er quasi das beim Influencer ein Grünkohlrezept sieht, dann auf die, meinetwegen das Instagram-Profil des Kunden kommt und halt sieht, hier gibt es noch 5 mehr, das trifft genau das, warum ich jetzt eigentlich hierher gekommen bin. Und dann funktioniert es natürlich richtig gut.
Ja, auf jeden Fall. Hast du dann, also in dem Fall macht es ja auch total Sinn, finde ich, wenn sogar auch der Influencer in der Lage ist, auch nochmal eigene Themen reinzugeben, ne? Also wenn er einerseits natürlich geprägt wird von den Themen, die das Social-Media-Team entschieden und definiert hat, aber dass es auch so eine Art Bottom-Up-Prozess gibt, dass man sozusagen auch so ein bisschen Sourcing in seiner Zielgruppe und Community ein bisschen betreibt und vielleicht auch der Influencer der Treiber von neuen Themen für den Kunden sein kann. Das finde ich auch immer ganz cool, solche Ansätze.
Tatsächlich, das bilden wir im Pitch-Verfahren ab. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Also wir haben uns sehr bewusst gegen so eine Chat-Funktion entschieden, wo irgendwie ein Influencer dann im Zweifel noch mit dem Kunden chattet, weil dann wird es, glaube ich, zu kleinteilig. Weil das zerstört dann halt auch wieder die Möglichkeit für den Kunden, wirklich eine breite Kampagne zu fahren. Aber wir nennen das immer, wir setzen so Leitplanken, die wir mit dem Kunden abdefinieren. Und innerhalb dieser Leitplanken ist der Influencer aber frei. Das heißt, der kann einen thematischen Schwerpunkt setzen, der kann sich nur einen Teilaspekt nehmen und das pitcht er den Kunden. Das heißt, bevor der Influencer ausgewählt wird vom Kunden, hat der Kunde kriegt quasi vom Influencer den Pitch mit, was der Influencer machen würde. Also Beispiel, du hast einen Kinderriegel, einen Schokoladenriegel, Entschuldigung, und dann gibt es irgendwie 3 Pitches, die backen daraus eine Torte, die nächsten 3 backen einen Muffin und die nächsten 2 gehen mit den Kindern auf den Spielplatz. Und dann kann der Kunde halt sagen, okay, ich möchte gerne eine Torte, einen Muffin und einmal Spielplatz. Und natürlich, ist jetzt sehr vereinfacht gewesen, sind die Pitches noch wesentlich interessanter inhaltlich.
Ja. Genau, aber das ist ja schon ein sehr wichtiger Bestandteil eben auch eures Ansatzes, finde ich, ne? Eben, dass sich der Influencer sozusagen beim Unternehmen bewirbt, schon mit einem Konzept oder einer ersten Idee, ist ja ein sehr schöner, interessanter Engel, wie man das spielen kann. Also wäre das quasi die nächste Station? Ich habe meine Strategie jetzt festgelegt, so ungefähr, oder weiß zumindest, was ich will, was meine Ziele sind und wer meine Zielgruppe. Wäre dann also der nächste Schritt, diesen Pitch-Prozess über eure Technologie und Plattform sozusagen anzuschieben?
Ja, nur dass du es nicht ungefähr festgelegt hast. Und das ist auch unsere Aufgabe, wir wollen beiden Parteien eine Sicherheit bieten. Mhm. Und deswegen fordern wir auch von Kundenseite ein, dass wir ein ganz klar, das definiert der Kunde mit uns zusammen im Prozess, ganz klar wissen, okay, was soll passieren? Und das sind die Bedingungen, die der Influencer schon sieht in dem Moment, wo er sich entscheidet, überhaupt eine Bewerbung abzugeben.
Auf KPI-Basis dann auch schon? Also, dass er sieht, was er erreichen muss, oder?
Was er erreichen muss, hängt immer am einzelnen Influencer und Kanal, aber primär, was die Anforderungen sind. Muss ich zum Beispiel zu einem Event fahren, das ist einfach, aber möchte der Kunde gerne ein Posting und eine Story oder nur ein Posting, muss ich eine bestimmte Produkteigenschaft hervorheben? Ja. Kann ja mal sein, dass irgendwie der jetzt in der generellen Strategie auch stark betont wird, dann ist es natürlich schön, wenn der Influencer das auch macht. Und er hat ja direkt die Aufgabenliste. Wann soll ich veröffentlichen? All das steht vorher fest. Und dann kann der Influencer sagen, passt in meinen Redaktionsplan und ich habe da thematisch und inhaltlich auch Bock drauf. Und dann kann er sich halt eben bewerben. Der Pitch, muss man jetzt sagen, darf man sich jetzt nicht als mehrseitiges Slide-Deck vorstellen oder sowas. Es sind in der Regel 3-4 Sätze, in denen man halt kurz umreißt, was man vorhat. Und dann kann auch der Kunde nochmal darauf antworten. Gegebenenfalls macht man dann noch eine Runde. Das übernimmt dann sozusagen unser Key-Account-Management, was dann da kommuniziert und halt mit den einzelnen Parteien halt abstimmt, sodass die Kampagne halt dann optimal funktioniert.
Ja, und die Influencer sind im Endeffekt dann Teil dieser 40.000 registrierten Creator sozusagen, die sich auf eurer Plattform finden, oder? Oder sind das auch Akteure von außerhalb?
Wichtig sind 42.000 viele, es sind weniger Personen sozusagen. Genau, die Influencer sind bei uns registriert und pitchen dann entsprechend. Also die kriegen das sozusagen zur Verfügung gestellt. Und da ist es so, dass wir auch versuchen, und das ist tatsächlich auch Bestandteil unserer täglichen Arbeit, und da können wir auch noch wesentlich besser werden, dann eben Influencern auch nur Kampagnen vorzuschlagen, die wirklich gut zu ihnen passen. Ja. Das ist halt immer der Anspruch da, Exzellenz zu erreichen, dass wir halt immer ein gutes Matching haben, dass auch der Influencer nicht so eine blöde Erfahrung hat, dass er zum Beispiel regelmäßig abgelehnt wird oder so. Gewisse Ablehnungen sind in Ordnung, das ist auch normal, das wissen die Influencer auch, aber wenn das überhand nimmt, ist natürlich auch doof, und dann bewerbe ich mich im Zweifel dann nicht auf die Kampagne, wo ich dann wirklich vielleicht perfekt gepasst hätte.
Und passiert dieser Vorschlag schon automatisiert oder sind da immer noch Menschen involviert?
Ja. Nein, das passiert automatisiert im System. Mhm. Neben den ganzen Reichweitendaten haben wir halt eben auch thematische Daten, das heißt, jeder Influencer, wenn er sich registriert, vergibt erst auf 24 Hauptkategorien 13 Punkte und dann ergeben sich daraus quasi wieder Subkategorien und darauf vergibt er nochmal Punkte. Beispiel, du bewegst dich im Bereich Essen und Trinken und machen wir jetzt mal einfach ausschließlich da, gibst du alle 13 Punkte auf Essen und Trinken, dann geht ein neues Fenster auf und wir fragen dich, okay, machst du vegetarisch, vegan, Barbecue, glutenfrei? Und den fünften habe ich jetzt vergessen. Und dann sagst du, okay, ich mache ein bisschen vegetarisch, ich mache ein bisschen vegan. Und wir können dann sagen, okay, das ist ein Blog, was überwiegend sich mit veganen Inhalten im Bereich Essen und Trinken beschäftigt. Und genau das Matching machen wir halt eben auch mit dem Kunden. Weil es geht ja nicht nur darum, ich habe jetzt eine Frauenzielgruppe, dann macht es keinen Sinn, dass alle Profile mit einer Frauenzielgruppe sich bewerben, sondern es gibt ja immer noch irgendwie ein thematisches Umfeld, was noch mit dazukommt.
Habt ihr da irgendwie auch, also ich sag mal, jeder kann sich ja theoretisch auf eurer Plattform registrieren, oder? Habt ihr da gewisse Restriktionen? Habt ihr so eine Art Mindesteintritts-Followerzahl oder so, dass ihr sicherstellt, hey, eine gewisse Größe oder auch, sag ich mal, inhaltliche Qualität ist gegeben? Wie stellt ihr das sicher?
Also grundsätzlich kann sich jeder registrieren, das ist richtig. Das kommt aus einem ganz einfachen Gedanken, weil zu foster heißt ja auch, man muss mal am Aufziehen helfen oder aufziehen. Und wir wollen uns jetzt nicht nur quasi direkt auf die Profis fokussieren, sondern wir geben Leuten ja auch Hilfestellung. Dafür gibt es die Academy, wo wir einfach Inhalte geben, die zur Professionalisierung oder bei der Professionalisierung helfen oder auch bei Bestellung helfen. Kooperation, und das ist dann nämlich der Unterschied, daran kann man teilnehmen ab, kommt ein bisschen drauf an, aber eigentlich sagen wir grob ab 5.000 Followern kommt man dann eben auch für Kooperation in Frage, und da gibt es natürlich dann auch nochmal einen entsprechenden Qualitätscheck. Sowieso, jeder, der sich registriert, geht durch einen initialen Brand-Safety-Check, das bedeutet alles, was, ja sag ich mal, nicht Brand-Safe ist, also was irgendwie rechtsradikal, Porno oder sonst was ist, wird halt sofort abgelehnt.
Ja. Und sagen wir mal, genau, du hast jetzt diesen Prozess, der das Unternehmen, ne, wir sind jetzt an der Stufe, Strategie ist absolut bombenfest und klar und ich weiß genau, was ich will, und jetzt geht's an die Auswahl der Influencer, oder ich habe sie dann quasi bestätigt, ich finde ihre Idee gut, ihren Ansatz. Wie würde es dann weitergehen? Wie seid ihr in die Umsetzung zum Beispiel? Sagen wir mal, es geht um, bitte erstell mir 3 Stories und 2 Videos für YouTube oder so. Seid ihr dann noch dabei oder passiert das, sage ich mal, bilateral und die Abstimmung und Freigabe zum Beispiel des Contents dann über die Plattform?
Genau, also erstmal wird der Influencer dann gebrieft und beauftragt.
Über euch dann, oder? Also ihr seid genau, ihr seid dieser Mittler, ja.
Mhm. Genau, der Auftrag erfolgt mit uns und der Vertrag des Influencers ist auch mit uns. Das hat für den Influencer einfach eine gewisse Sicherheit und hat natürlich irgendwie auch was mit Payment-Strömen dann nachher zu tun, weil wir können ja nicht jemanden bezahlen, den wir nicht beauftragt haben. Das ist zumindest schwierig. So, und dann ist der Influencer, erstellt seine Inhalte.
Ja.
Wenn er Fragen hat, kann er natürlich jederzeit anrufen oder eine Mail schicken. Da haben wir dann entsprechend da sind die Key Account Manager dann wieder gefragt. Die arbeiten in beide Richtungen, sowohl mit den Influencern als auch mit den Werbekunden. Mhm. Und dann lädt der Influencer seine Inhalte bei uns in der Technologie hoch und wir prüfen die View. Das heißt, wir haben rechts wieder die gesamte Liste an Sachen, die gefordert wurden. Das fängt ganz einfach an, wie mit Werbekennzeichnung, Markennennung und so weiter und so fort. Ja. Und kann dann eben auch relativ komplex werden, was Farbwelten und Co. angeht. Das wird einmal abgeprüft vom Key Account Manager. Der gibt das dann frei. Und dann kann der Influencer entsprechend posten. Sollte dann ein Fehler noch drin sein, sollte irgendwas fehlen, rejecten wir das quasi und der Influencer macht eine Korrekturschleife.
Mhm. Ich finde, das klingt schon sehr standardisiert und ich denke mal, es hilft natürlich Kunden, vor allem auch mit einer großen Zahl von Influencern parallel zusammenzuarbeiten, oder? Habt ihr mal auch erhoben, so was bei, ich sag mal, einem Auftrag oder so im Schnitt für eine Zahl an Influencern aktiviert wird durch eine Marke oder ein Unternehmen? Also mit wie vielen, die auf einen Schlag zusammenarbeiten?
Also eine normale Kampagne, eine durchschnittliche, hat so zwischen 20, kommt ein bisschen auf die Kanäle an, Instagram hat mehr, YouTube ein bisschen weniger, weil da einfach die Produktion natürlich auch wesentlich aufwendiger ist und die Reichweiten sich auch nochmal anders strukturieren. Aber wir reden so zwischen ja, Minimum 10 bis hoch so zu 30, das ist so der Standardbereich. Und ja. Klar gibt es Ausreißer nach unten. Es gibt natürlich auch Testimonial-Kooperationen, wo dann nur ein oder zwei Influencer mit dabei sind. Ja. Genauso gibt es Kooperationen, wo dann einfach mal 70, 80 Influencer dabei sind. Mhm. Das hängt halt eben auch da, komplette Flexibilität vom Kampagnenziel des Kunden ab. Klar. Und weniger davon, dass man das nicht mehr handeln kann oder so.
Ja, du hast auch ein Best Practice mitgebracht oder zumindest so ein Projekt, was im letzten Jahr ihr betreut habt, was eben auch vom Volumen allein schon oder ich sag mal von der Frequenz ganz toll ist für Aldi Süd. Ne? Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen, was ihr da aktuell macht?
Genau, das ist ein Projekt, was auch schon von Aldi selbst tatsächlich bei der Signals Pro dieses Jahr schon vorgestellt wurde, deswegen kann ich da auch ein bisschen was erzählen. Also im Kern ist es so, dass Aldi alle zwei Wochen Boxen hat, Aldi Süd, um vorsichtig zu sein, und die halt eben mit Influencern bewirbt. Sie haben darüber hinaus noch so 5 Testimonial-Influencer, die diese Boxen halt zusammen mit Aldi dann auch erstellen und dann gibt es immer ja alle zwei Wochen 10, manchmal auch ein paar mehr Influencer, die dann tatsächlich die Boxen auch nochmal im Detail vorstellen und ihren Communities sozusagen darüber zugänglich machen. Und das heißt, wir haben da so zwischen 20 und 30 Postings pro Monat, die wir da eben für den Kunden umsetzen. Und wir machen das halt in einer 2-Wochen-Taktung, was natürlich koordinativ schon mit Versand und Co., kann man sich vorstellen, gewisse Herausforderungen mit sich bringt, aber trotzdem gut funktioniert. Und das ist so eine Art der Zusammenarbeit, gerade weil da halt eben auch langfristige Beziehungen entstehen mit den Influencern. Glaube ich, ganz wichtig. Ja, wir haben ganz viele unterschiedliche Themen zwar. Also es gibt mal eine Foodbox, mal eine Fitnessbox, mal Bademoden, mal Unterwäsche. Aber wir bilden dann tatsächlich auch über die Zeit natürlich, bilden sich da Verbindungen zwischen Aldi und den Influencern heraus, sodass man halt irgendwie mehrfach arbeitet und dann kommt ein Wiedererkennungseffekt und das ist natürlich für die Communities dann auch ein Qualitätsfaktor, wenn ein Influencer sich da eben mehrfach mit diesen Boxen dann eben beschäftigt und die eben entsprechend auch vorstellt.
Ja, war dann hier auch das Ziel sozusagen, diese Communities oder vielleicht auch jüngere Zielgruppen und Communities zu erreichen und haltet ihr das jetzt quasi on the go nach, ob diese Ziele erreicht werden oder welche Zielsetzung hattet ihr da am Anfang?
Klar, das spielt natürlich immer eine Rolle, die neuen Zielgruppen zu erschließen und selbstverständlich machen wir da eine permanente Optimierung des Ganzen. Das machen wir mit den Themen ein bisschen schwierig, wenn die thematischen Bereiche jetzt zu sehr auseinandergehen. Lassen Sie sich natürlich auf andere Bereiche übertragen. Aber im Kern ist es so, dass wir uns natürlich immer und kontinuierlich auch schon während der Kampagne anschauen, okay, welche Postings funktionieren gut, welche Veröffentlichungen funktionieren vielleicht auch nicht so gut und wie können wir da gegebenenfalls dann auch noch während der Kampagne nachsteuern.
Ja, ich habe mich in letzter Zeit auch viel unterhalten darüber, was jetzt so eins der wichtigsten KPIs aktuell ist mit anderen Leuten. Was ist das gerade für euch so, wo ihr am meisten drauf schaut? Also viele sind gerade totale Fans vom Sentiment Ratio, je nachdem, wie man es halt für sich selbst berechnet. Andere vielleicht eher von, keine Ahnung, der Share- und Save-Rate oder so. Was ist da für euch gerade so das, wo ihr natürlich immer abhängig von der Zielsetzung und der Plattform und der Kampagne gerne drauf schaut, was für euch so werthaltige KPIs sind?
Ja, du hast gerade schon mit einem Adjektiv ganz nett beschrieben, was häufig das Problem ist, wenn wir uns das gerade im Markt über KPIs unterhalten, ja irgendwie so selbst berechnet habe ich selber überlegt und keiner weiß so richtig, wie die Formel ist. Ja. Das halten wir grundsätzlich für sehr, sehr schwierig. Ja, wir sind, das machen wir nicht mehr, aber haben früher halt eben Banner geschaltet und das ist halt ganz einfach und das ist auch zu einfach, aber ja, da heißt es halt, okay, es gibt ein View und eine Klickrate, vielleicht noch Uniques. Ja, und dann haben wir aber auch schon irgendwie das Gros erreicht. Ich glaube, ganz so einfach ist es im Influencer-Marketing nicht, dafür ist es zu divers, aber dass irgendjemand selber irgendwelche Rates, Ratios, Scores oder sonst was errechnet, da distanzieren wir uns halt ganz, ganz klar von, weil wir halt sagen, das ist halt im Kern führt das die Kunden in die Irre, weil sie nicht mehr wissen oder sich nicht mehr richtig vergleichen können mit anderen Werbemaßnahmen. Das heißt, wir fokussieren uns auf KPIs, die vergleichbar sind und da ist es erstmal die Netto-Reichweite, ganz hart. Ja, das ist also ein View auf ein Video, das ist auch ein View auf einem Posting. Wobei man bei Instagram sagen muss, wir sind weiterhin der Überzeugung, dass Engagements eine KPI sind, die eigentlich dem Netz, den Wert des Netzwerks wesentlich mehr reflektieren als eine einfache Einblendung. Aber sagen wir mal ehrlich, wenn wir im Feed durchscrollen, dann ist zwar eine Impression, wird zwar ausgewiesen, aber wie lang die dann ist und wie wertig die dann ist, ist tatsächlich dann fraglich. Bei einem Engagement kann man zumindest davon ausgehen, dass sich jemand tatsächlich mit dem Inhalt auch auseinandergesetzt hat. Deswegen ist das da immer noch eine KPI, die wir zum Beispiel sehr, sehr gerne mit dazu nehmen. Klar, dazu kommen Swipe-Ups und Co. Das sind alles Themen, die wir uns anschauen. Bei Blogs ist ein Leser. Wie viele Einzelpersonen lesen einen Artikel? Ja. Tatsächlich super interessant. Und was habe ich jetzt vergessen? TikTok, ja, ist noch Experimentiermodus natürlich. Wobei wir es jetzt voll integriert haben. Wir haben die ersten Kampagnen umgesetzt, sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch da sehen wir Likes, Kommentare. Sind gerade, ja, natürlich auch mit einem qualitativen Faktor, aber wenn es um harte Kennzahlen geht, sind das tatsächlich die Kennzahlen, auf die man sich da konzentrieren sollte.
Für welche Marken macht ihr TikTok, weil ich das gerade
noch fragen wollte. Wir haben jetzt den letzten Case, den wir umgesetzt haben, war mit Flaconi. Ist tatsächlich sehr gut gelaufen und was wir da halt sehen, ich meine, der Zweifel, was man bei TikTok ja auch ganz realistisch einfach mal sagen muss, ist halt so, dass die Daten, wir alle nicht genau wissen, wie hoch die Datenqualität da ist.
Inwiefern kannst du das so ein bisschen ausführen?
Naja, wir haben halt wenig Soziodemografika. Wir haben, es gibt nur auch wirklich ausgewählte Profile, haben das. Davon kann man ein bisschen was ableiten. Aber in der Breite irgendwie verfügbar ist es halt noch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es kommen wird. Aber bisher muss man sich da irgendwie noch so ein bisschen auf die sichtbaren KPIs, sag ich mal, verlassen. Das ist insofern spannend, als dass wir extrem hohe Engagement Rates sehen, einzelnen Posting von bis zu 10%. Und wenn man sich die dann nochmal qualitativ anschaut, und auch das haben wir dann natürlich gemacht, ist es halt so, dass die Kommentare sich tatsächlich inhaltlich mit den Produkten auseinandersetzen. Und zwar nicht irgendwie nur ein paar, sondern tatsächlich der überwiegende Teil. Und alles deutsch und das ist im Kern ja nicht zu faken. Also das ist dann tatsächlich etwas, wo man sagen muss, okay, das ist eine Zielgruppe, die ist aktiv, die ist wertig und jetzt geht es halt darum, dass wir zusammen mit unseren Kunden die Erfolgsfaktoren halt weiter ausbauen und weiter identifizieren, wie man da halt erfolgreich Marketing macht und gegebenenfalls dann halt eben auch für einzelne Kunden den Kanal auch zu besetzen.
Ja, ich finde das gerade eine spannende Diskussion, weil wir das hier auch mit vielen Kunden irgendwie parallel immer mal wieder diskutieren und man hat so ein kleines Déjà-vu, finde ich, ne? Also es ist jetzt halt wieder einer der neuen Player und man hat, finde ich, hier gerade so im Social-Media-Bereich, Influencer-Marketing natürlich so ein bisschen, jetzt langsam habe ich das Gefühl, durchschaut man das Spiel und man weiß, okay, in 5 Jahren werden wir wieder über ganz andere Plattformen wahrscheinlich diskutieren, who knows. Ja, du bist ja jetzt auch schon 6 Jahre dabei, ne? Was hast du das Gefühl, was verändert sich gerade? Kann man überhaupt noch so Social-Media-Kommunikation und insbesondere auch Influencer-Kommunikation machen, wie es im Jahr 2015 noch geklappt hat? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, das auf keinen Fall. Man sieht es eigentlich bei jedem Kanal, der jetzt nicht mehr so stark wächst. Und da gehört mittlerweile in der Instagram sicherlich dazu, dass sich dort halt Lösungen und Anbieter positionieren, die das Ganze halt technologisiert haben und damit auch möglich machen, das Ganze zu operationalisieren, zu verstetigen. Mhm. Es kommen immer neue Player rein. Wir hatten das vor ein paar Jahren mit Snapchat. Musical.ly haben wir auch drüber diskutiert. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Klar, es gibt irgendwie so ein paar Leuchttürme auf Snapchat, aber da ist jetzt, was Influencer-Marketing angeht, zumindest in Deutschland, sehe ich da jetzt nicht viel passieren. Musical.ly ist jetzt TikTok.
Genau.
Ist also nochmal wiedergekommen. Aber was da halt, glaube ich, spannend ist, ist, dass wir eine neue Art, also eine andere Art der Kommunikation haben. Ja, Snapchat ist mit Instagram Stories gut abgeholt worden. Ich glaube, TikTok, selbst mit der Integration, wie sie es jetzt gerade versuchen, ja, bei Instagram danach zu ziehen, ist schwierig. Pinterest wird kaum drüber gesprochen, was ich persönlich super schade finde.
Weil ja, gerade,
genau. Junge Zielgruppe.
Gerade, weil ihr diesen Schwerpunkt auf Blogs habt, ne, ist Pinterest für euch bestimmt sehr, sehr interessant und spannend, oder?
Ja, wir nutzen es schon seit Jahren.
Ja, ja.
Und wir, das ist ganz witzig, wir haben Anfang 2018 Analysen über Traffic-Strukturen auf den Blogs gemacht. Mhm. Und wir haben halt da schon gesehen, dass Pinterest damals schon knapp 30% des Traffics gebracht hat.
Das ist echt krass. Es steigt wahrscheinlich weiter, oder? Also könnte ich mir vorstellen.
Es ist Wahnsinn, weil hier ist es nicht. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es vielleicht in der fachmedialen Diskussion, muss man ja sagen, vielleicht nicht ganz so präsent ist. Es ist halt nicht das Fancy-Netzwerk, wo irgendwelche viralen Sachen ganz schnell passieren.
Ja.
Beziehungsweise, wenn es viral ist, ist es nicht zwingend sichtbar.
Ja.
Und trotzdem sind da unfassbare Zielgruppen unterwegs, die eigentlich bisher kaum bespielt werden, obwohl das eigentlich der Kern des Influencer-Marketings ist. Pinterest lebt ja eigentlich von der Mehrwertkommunikation. Und weil sonst würde ich mir es nicht pinnen. Also wenn mich das nicht interessiert, dann pinne ich es mir nicht. Ergo muss ich irgendwie triggern, dass derjenige sich das pinnt. Und das schaffe ich in der Regel über einen Mehrwert.
Ja.
Und da ist ja der spannende Faktor, dass das eigentlich das ist, was wir seit Jahren tun. Da reden wir auf Blogs von, da haben wir auf YouTube von geredet. Da reden wir auf Instagram uns seit 3 Jahren den Mund fusselig. Und jetzt ist da ein Netzwerk, was das quasi alles schon hat. Und es wird halt kaum beachtet. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sich ändern wird, wenn wir jetzt Richtung 2020 gehen, dann haben wir wirklich, sage ich mal, aktiv 5 Netzwerke, Facebook, Twitter würde ich jetzt mal mit in Klammern setzen, haben wir 5 aktive Netzwerke, das in-house abzubilden oder auch als Agentur ohne irgendwie eine Technologie abzubilden, wird halt fast unmöglich. Dann wird man halt immer quasi in eine Richtung beraten, wo man vielleicht eine Expertise hat, aber nicht mehr quasi holistisch sich anschauen, was ist eigentlich das Beste für den Kunden.
Weil du es gerade erwähnt hast, was spielt denn Facebook im Influencer-Marketing bei euch noch für eine Rolle?
Sharing ein bisschen. Und für Amplifikation nutzen wir das Ad-Network natürlich auch. Ansonsten eigentlich keine mehr.
Also wir, an Akteuren nicht, ne? Irgendwie Facebook-Gruppenaktivitäten oder so habt ihr da? Okay. Ja, das wäre nämlich so der einzige Bereich, wo ich noch was sehe. Ja, genau, ne? Genau. Aber also ja, und da sehe ich auch wenig Marken, die das mittlerweile irgendwie ansatzweise so anzapfen oder so diese Gruppendynamiken und Aktivitäten und mit den Playern vielleicht noch mehr machen. Zumindest ja, nicht super popular Cases. Genau, und der Rest, ja, ist lustig eigentlich, ne? Also so, dass ich finde auch so Influencer oder Akteure, Reichweitenstarke, finden dort irgendwie gar nicht statt im Influencer-Marketing.
Das stimmt, ja.
Wenn wir genau nochmal ganz kurz so auf Pinterest schauen, was würdest du sagen, was muss ein Unternehmen, das 2020 erfolgreich auf Pinterest ins Game einsteigen will, mitbringen oder machen und investieren an Zeit oder Ressourcen?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage der Ressourcen oder Allokation in dem Fall, weil Pinterest lebt natürlich von viel Content.
Und genau, und regelmäßigen Pinnen und Aktivitäten und so, ne? Um dich nach oben zu spielen.
Genau.
Ja.
Das ist halt aufwendig. Und also wenn ich es in-house mache. Wenn ich in-house diese ganzen Contents produziere, ist es schwierig, weil der muss immer, damit er funktioniert, muss auch noch renovativ sein. Da habe ich irgendwie mannigfaltige Herausforderungen. Mhm. Und gerade dafür eignen sich halt Influencer. Ja, wenn man überlegt, ich habe jeden Monat, das wird, reicht noch nicht ganz, ja, aber sehen wir mal an, ich mache jeden Monat ein Board. Da habe ich meine 10 Pins drauf, die für mich erstellt wurden von Influencern, die sich individuell mit meinen Produkten auseinandergesetzt haben. Dann habe ich zumindest mal einen Grundstock. Klar, besser sind 5 Boards und 50 Pins oder noch mehr, das ist klar, aber da ist dann natürlich auch immer die Frage, wie so die Bereitschaft ist, quasi dafür auch zu bezahlen auf Kundenseite. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Grundstock. Das heißt, man kann Influencer eigentlich sehr gut nutzen. Das macht auch komplett Sinn, Influencer dafür zu nehmen, weil die Leute wollen ja nicht die Pressemitteilung sich pinnen und auch nicht das Dr. Oetker Kochbuch, sondern die wollen ja Inhalte pinnen, die von Menschen, die sich mit Themen beschäftigen, kerngerne Menschen, also Influencern, erstellt wurden und die finden sie interessant und die pinnen sich dann. Und so baue ich mir natürlich nachhaltig Traffic auf.
Ja. Ja, diesen Punkt wirklich Influencer als Creator einzusetzen und dann auch auf den eigenen Kanälen zu spielen, ne, das ist so auch etwas, was ich hoffe, dass wir nächstes Jahr noch öfter sehen werden, wo ich aber schon das Gefühl habe, dass sich mehr Marken diesem ganzen Thema öffnen. Also wie du es am Anfang ja auch schon angedeutet hast, so ein bisschen loslassen und diese Menschen auch mal, ja, keine Ahnung, was machen lassen und liefern lassen und das dann auch mutig auf der eigenen Plattform zeigen, weil also sehr, sehr viele Unternehmen, die sich gerade in diesem Feld bewegen, haben ja auch wirklich das Problem, wo kommt dieser Content her, ne? Wo kriege ich tolle Inhalte her, die eben einen Mehrwert bieten und meine Zielgruppen auf den unterschiedlichen Plattformen entertainen und irgendwie binden. Das hoffe ich, dass das noch mehr Leute erkennen.
Ja, und da hat auch echt der Aufruf, ne? Ich meine, das sind Leute, die bewegen, wir hatten es ja eingangs mit, wen frage ich, wenn ich neu anfange?
Ja.
Genau. Und derjenige, der da ist und schon erfolgreich ist. Und das sind dann halt die Influencer. Und bei Pinterest ist jetzt ein perfektes Beispiel, wo man das sehr, sehr gut machen kann.
Ihr nutzt ja zum Beispiel eure Akademie, hast du eben schon gesagt, um auch wirklich Influencer noch professioneller zu machen, aufzustellen, denen einfach Tipps an die Hand zu geben. Und gleichzeitig seid ihr auch sehr aktiv dabei, sage ich mal, der Branche noch mehr Professionalisierungsgrad zu geben, zum Beispiel durch die Signals Pro, die ihr veranstaltet. Ne? Ist das wirklich eine Strategie, die ihr fahrt? Natürlich ist es einerseits toll, um sich zu positionieren als Dienstleister, aber andererseits auch, um quasi die Branche insgesamt weiter nach vorne zu bewegen und sozusagen alle ein Stück weit besser zu machen und weiterzubringen. Oder was verfolgt ihr damit mit diesem Ansatz?
Ja, also wie gesagt, es ist im Namen drin. Dementsprechend ist es auch in der DNA.
Ja.
Das ist für uns eine, wir sind in den Markt gekommen vor 6 Jahren. Da haben wir, wenn man jemanden angerufen hat, gesagt, wir machen Blog-Marketing, dann wurde man in die Abteilung für Werbematerialien weitergestellt, weil die dachten, es geht um und das ist beidseitig. Das geht nicht nur in Richtung der Influencer, sondern es geht halt eben auch in die andere Richtung.
Ja.
Und was wir gesehen haben, als wir uns mit dem Blogmarkt beschäftigt haben, dass sich da sowohl Influencer als Unternehmen am Anfang richtig die Finger verbrannt haben und häufig man auf so Themen stieß wie, nee, das habe ich probiert, das war absolut katastrophal, das ist komplett schief gegangen und so weiter. Und da haben wir gesehen, es gibt ein Need von beiden Seiten, weil auch die Influencer haben gesagt, der wollte plötzlich was anderes, der hat sich nicht an die Absprachen gehalten und so weiter. Mhm. Dazu, das haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten, das ganze Thema Fraud, Betrug und so weiter und so fort. Ja, da gibt es auch noch die schwarzen Schafe, die dürfen wir auch nicht vergessen. Und das führt zu so einer Konstellation, dass wir, wenn wir diesen Markt, und so sehen wir den halt, wir wollen nicht irgendwie in einem Elfenbeinturm sitzen und sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern wir wollen halt unsere Kunden mitnehmen und ihnen zeigen, warum es richtig ist und den Influencern zeigen, warum der Kunde vielleicht gerade das möchte, was ihm jetzt vielleicht auch nicht in Kram passt. Und die Signals Pro, davor gab es Cebit Signals, ist tatsächlich genau der Ausdruck dessen. Wir haben gar nicht so viel selber gesprochen tatsächlich. Jetzt klar, wir haben es veranstaltet, dadurch sind wir sichtbar, aber wir haben im Kern unsere Kunden sprechen lassen. Aber die TBWA war da, da war Aldi da, eine Sparkasse, Schuhe.de, eine Fernsehlotterie, Otto. All die haben halt erzählt, wie sie das machen und was ihre Herausforderungen sind und wie sie dem begegnet sind. Und die Gäste waren auch nicht nur Unternehmen, sondern halt eben auch die Influencer. Und das Highlight des Tages, so für mich persönlich zumindest, die Vorträge waren alle sehr, sehr gut. Das Highlight des Tages war aber nachher ein Speed-Dating zwischen Influencern und Marken. Das heißt, die saßen gegenüber an einer langen Tischreihe und es gab einen Gong und nach 2 Minuten wurde gewechselt. Ja. Und die haben sich einfach mal angefangen auszutauschen. Wir haben gesehen dann auf der Abendveranstaltung, dass sich diese Konstellation, es war nicht so, dass es irgendwie 2 Gruppen gab, irgendwie beim Tanzkurs und alle warten, dass irgendwie einer den ersten Schritt macht, sondern man hat halt extremen Redebedarf immer noch und genau den wollen wir quasi triggern und das werden wir auch nächstes Jahr tun. Das Datum geht jetzt irgendwie Tage auch raus, es wird es wieder geben, um genau diese Informationsasymmetrien und Missverständnisse halt aufzuräumen, weil das hilft im Kern niemanden, der sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen möchte und das nach vorne bringen will.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Also auch eben diese Berührungsängste einfach zu nehmen, ne? Und ja, wie du es schon gesagt hast, so Vorurteile direkt irgendwie denen zu begegnen und einfach zu reden. Aber Speeddating finde ich ein sehr, sehr schönes Konzept dafür. Kann man vielleicht weiter ausrollen, noch auf andere Events und Veranstaltungen, wo beide Akteure oder alle Akteure anwesend sind.
Das finde ich sehr gut. Das haben wir tatsächlich. Also das ist ein Thema, was wir schon seit Jahren machen.
Ja.
Und es ist jedes Mal immer wieder interessant zu sehen, was wie dann Leute das aufnehmen und was sie da auch daraus mitnehmen. Weil, wie gesagt, ich glaube, der Grundansatz, die beiden Akteure sich selbst zu überlassen, also die Influencer und die Marken einfach hier, jetzt seid ihr zusammen, viel Spaß,
ja.
Das ist die schlechteste Idee, die man haben kann, weil ich glaube, es braucht einfach noch jemanden, der vielleicht ein bisschen übersetzt, vielleicht auch manchmal nur eine kleine Hilfestellung gibt oder vielleicht auch manchmal nur da ist, um die Sicherheit zu geben, dass jemand da ist.
Ja. Wo siehst du denn dann aktuell trotzdem noch, sag ich mal, die krassesten Baustellen, an denen wir als Branche oder ja ihr als Dienstleister, als Akteure, wo Kunden und Influencer gemeinsam dran arbeiten müssten?
Es gibt zum einen, sage ich mal, das ganze, wir haben da schon kurz drüber gesprochen, das ganze Thema Daten und Auswertbarkeit.
Ja.
Wir sehen, dass immer mehr Budgets in den Markt fließen, was ja auch schön ist. Kunden budgetieren Influencer-Marketing. Influencer haben oder leben natürlich auch ein Stück weit von den Werbeeinnahmen. Und gleichzeitig fehlt da, glaube ich, noch so ein Schritt zur Professionalisierung. Ich glaube, wo wir aufpassen müssen, insbesondere, sag ich mal, als auf die Seite der Werbetreibenden guckt, dass die Budgets, die kommen ja nicht, fallen ja nicht vom Himmel, sondern die kommen ja irgendwo her. Und da müssen wir halt eben sicherstellen, dass die vernünftig eingesetzt werden. Das heißt, wenn vorher das Budget vielleicht in TV investiert wurde und man jetzt sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr der krasse Wachstumsmarkt, um es mal vorsichtig zu sagen, dann muss ich halt eine Nachweisbarkeit herstellen, die damit konkurrieren kann. Und das ist halt nicht Score XY, sondern das ist halt saubere Analyse mit Marktforschung und Kennzahlen, die halt zeigt, hey, dein Geld ist hier eben genauso gut investiert wie dort. Und ich glaube, dann sehen wir, dass da werden wir sehen, dass die Kunden sich auch öffnen und auch bereit sind, noch experimentierfreudiger zu werden. Das ist, glaube ich, einfach eine Sache, die so als Grundsatz relativ wichtig ist. Und dann natürlich auch das ganze Thema Langfristigkeit. Ja, ich weiß, es wird schon seit irgendwie einem Jahr gepredigt. Das ist jetzt nicht mehr die ganz große Neuigkeit.
Ja.
Aber wenn ein Influencer halt über einen längeren Zeitraum mit einer Marke und am besten eben auch innerhalb der Markenstrategie oder sogar einer ganzen Markenkampagne kommuniziert, dann wird das Ganze halt richtig gut funktionieren. Aber ich glaube, da ist auch, wenn man sich umschaut, das sind 3, 4, 5, 6 Kampagnen im Jahr, wo das richtig gut umgesetzt wird. Der Rest sind halt Teile, wo es Abstimmungen gibt, aber noch nicht eine komplette Integration.
Gibt es da noch eine andere jetzt, die du nennen würdest, die sehr gut funktioniert hat, jetzt wirklich letztes Jahr, die du so im Kopf hast? Muss auch nicht eures sein, kann auch irgendwas sein, was irgendwie insgesamt stattfindet, wie du willst.
Also ich meine, ich finde, als Beispiel zu nennen, ist auch nicht unser Kunde, die ganze, alles was rund um About You passiert, finde ich beeindruckend. Die machen es wirklich gut, da ist die Integration so tief, ob für jeden Kunden machbar ist, ist auch fraglich.
Klar.
Aber da, bis hin zu den About You Awards, aber auch den Kollektionen, ist das mächtig. Das ist richtig gut und man sieht ja, dass es funktioniert. Wenn sich beide Seiten darauf einlassen und beide Seiten sich da auch vernünftig zusammenfinden, auf einer Basis, wo man sagt, okay, wir vertrauen uns, wir machen das jetzt hier nicht irgendwie als One-Shot mal irgendwie ein Posting, sondern halt eben länger, dann kann es halt gut funktionieren. Ich glaube, alles, was so um About You rum passiert und ein Jahr ist da sicherlich zu kurz gegriffen, ist eine Sache, die tatsächlich beeindruckend ist und auch zeigt, wie gut die Branche eigentlich funktionieren kann.
Ja, bei denen finde ich das eben genau das, was du gerade sagst, die Langfristigkeit, die man betrachten muss. Ne? Weil jetzt reden auf einmal alle drüber seit so 1,5 Jahren oder so, aber die machen das ja schon seit Anbeginn der Zeit, dass sie quasi so ihre ganze Shopstruktur ja auf diese Personen aufgebaut haben. Ne? Und die sind halt irgendwann immer größer und bekannter geworden, diese Gruppen und Namen, aber das ist ja wirklich deren DNA. Und diese Awardshow ist ja quasi nur noch diese kleine Kirsche auf dem Sahnehäubchen sozusagen, die das alles bombastisch groß gemacht hat. Ich finde das auch sehr beeindruckend, ja. Aber klar, ist halt auch Fashion. Also so, aha, ich frage mich dann immer, wie willst du das machen für einen, keine Ahnung, für einen Händler, der irgendwie, ja, ne, irgendwie eine unglaubliche Produktvielfalt hat oder eine FMCG-Brand, die vielleicht gerade keine Love-Brand ist oder so, ist natürlich auch eine Herausforderung.
Naja gut, aber warum kaufen Leute eine FMCG-Brand, die keine Love-Brand ist? Ich meine, dann sind es vielleicht, es ist nicht die Masse, aber es geht ja auch nicht zwingend immer um die Masse. Wenn jetzt irgendjemand, nenne ich keine Marke, aber irgendwie Produkt XY kauft, was irgendwie eigentlich immer so eingestaubt im Regal steht, weil es jetzt nicht cool ist, heißt es ja nicht, dass nicht andere Leute, weil sonst wird es nicht mehr im Regal stehen, das werden andere Leute auch kaufen und dann gilt es halt eben, diese Leute zu adressieren und vielleicht noch ein paar Leute drumherum darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das schließt sich gar nicht aus. Die Diskussion, und das ist auch ein spannendes Thema eigentlich, ja, muss es immer eine Love-Brand sein? Klar, Fashion, das ist einfach, das sieht gut aus oder das sieht nicht gut aus und das ist ja auch noch Geschmackssache, das ist ja auch noch ganz angenehm. Also da habe ich keine Diskussion, aber das sehen wir halt auch immer mehr. Influencer spielen ja in ihren normalen, wenn sie also manchmal nicht gesponserten Content haben, spielen sie ja auch die also Themen, die Diskussion hervorrufen. Mhm. Und genau das kann man ja auch mit Werbung verbinden. Warum denn nicht? Also plötzlich ist alles grün. Das war vor 5 Jahren sicherlich auch noch nicht so. Ja. Das ist jetzt in jeder Kampagne mit drin. Hätte man vor 5 Jahren gesagt, also ich kaufe das Produkt, weil es eben keine Plastikverpackung hat, wäre da vielleicht sogar eine Diskussion drunter entstanden. Und ich kann mich an einige Kampagnen erinnern, wo man halt sagt, okay, das sind auch Diskussionen, wo nicht alle der gleichen Meinung sind. Ja. Aber das ist auch nicht zwingend schlimm, sondern das regt es ja auch an.
Die Kontroverse bringt dich ja auch weiter an vielen Stellen. Ja, wundervoll. Genau, weil wir jetzt schon so ein bisschen so diesen Blick wagen in die Zukunft. Wir nehmen diesen Podcast Anfang Dezember auf oder Mitte Dezember und ich werde alle Gäste, die ich so um die Jahreswende interviewe, fragen, was denn so ihre Prognosen für 2020 sind, beziehungsweise eigentlich auch so ein bisschen ihr Ratschlag für 2020. Ist ja so sehr beliebt jetzt, so die Trends der Branche oder auch das müssen sie alles gemacht haben, um eine tolle Strategie für Influencer-Marketing im neuen Jahr oder so zu haben. Was sind denn da so deine Dinge, die du den Leuten einfach gerne mitgeben würdest, worauf sie im nächsten Jahr achten sollten, worauf sie sich vorbereiten sollen, was so ja die To-Dos sind sozusagen?
Ich glaube, das größte To-Do ist tatsächlich, dass alle, die sich bisher ausschließlich auf Instagram fokussiert haben, jetzt anfangen müssen, ihre Hausaufgaben zu machen. Ja. Weil Instagram ist gekommen mit großer Macht in den letzten Jahren und das war auch total schön und gut und ist auch ein toller Kanal. Aber jetzt gerade sehen wir halt einfach, wie das Wachstum abschwacht. Wir sehen auch, ja, klar gibt es da große Profile. Und das ist auch immer das, wo alle drauf gucken. Faktisch ist es aber auch so, und das ist auch Teil der Wahrheit, wenn wir jetzt uns unsere kleineren Influencer angucken, die wachsen wesentlich langsamer.
Ja, klar.
Und das liegt eben daran, dass Instagram sehr, sehr viel geändert hat. Und das werden sie jetzt nicht alles wieder rückgängig machen. Und dementsprechend sollte man sich halt mit Kanälen, insbesondere den neuen, Thema Pinterest, Thema TikTok, Thema was auch immer noch kommt, beschäftigen. Und das ist, glaube ich, und das wird viele Kunden vor riesige Herausforderungen stellen, weil wenn man bei Instagram jetzt weiter sich darauf fokussiert, wird man immer mehr Geld da reinlegen müssen, um die Reichweiten, die man vorher generiert hat, wieder zu generieren.
Ja, sehr, sehr guter Punkt.
Vielleicht noch eine zweite, vielleicht noch ein zweiter Part. Sag mal, das ganze Thema, wer betreibt das Marketing? Wir sehen im Markt, dass die Budgets jetzt separat vergeben werden. Du hast es auch schon angesprochen, es gibt irgendwie Einzelplayer. Das heißt, es ist nicht mehr zwingend bei einer PR-Agentur, bei einer Media-Agentur oder irgendwie in einer Werbeabteilung, sondern es ist jetzt ein eigenständiges Budget. Und wir sehen auch, und das ist, glaube ich, auch ein Trend, dass die Kunden selbst Expertise aufbauen. Ich glaube, es sind gerade über 1000 Stellen offen für Influencer-Marketing-Manager in Deutschland. Ja. Wenn man mal auf LinkedIn guckt, relativ einfache Suche. Und das zeigt auch, dass die Unternehmen verstanden haben, okay, das ist ein Kanal und wir stellen da jetzt Personal für ein. Das heißt, alle, die gesagt haben, okay, das ist komplett externalisiert und ich erzähle jemandem, der sonst irgendwie Plakate bucht, jetzt mal ein bisschen was über Influencer, der will halt relativ schnell jetzt an seine Grenzen geraten.
Ja, richtig. Was ich persönlich sehr begrüße, muss ich sagen, dass du dann auch wirklich auf Kundenseite, auf Unternehmensseite diese Expertise hast, ne? Und du dann auch als Marke gar nicht Gefahr läufst sozusagen, dass dieses ganze, die ganzen Beziehungen, das Wissen, die Connections bei einem externen Dienstleister liegen, sondern dass das schon an dich gebunden ist. Und ja, du natürlich den Mittler hast, den Moderator, aber dass du quasi nicht diese die Brücke verlierst sozusagen. Ne? Das finde ich persönlich eigentlich eine gute Entwicklung.
Komplett.
Wundervoll. Ja, hör mal, ich danke dir sehr für diesen kleinen Ausblick. Ich würde sagen, das sind wahrscheinlich auch schon die Thesen, die wir so abschließend bold einmal in den Raum stellen können, oder? Ich finde, das ist sehr gut, so Instagram-Beobachtung immer wieder im Blick behalten und die Kundenexpertise. Finde ich sehr schön.
Ja, ich glaube, was vielleicht einen Satz noch dazu. Gerne. Dadurch, dass wir weniger Nachwuchs haben, zumindest jetzt auf Instagram, wenn wir uns darauf nochmal kurz fokussieren, werden sich insbesondere dort Influencer immer stärker an einzelne Kunden auch langfristig binden. Das heißt, wir haben, sonst war es halt so, die letzten Jahre immer, es kam massiv nach. Und ja, die waren, also sag mal, es gab irgendwie den einen Monat 100, schon 200 und für den Kunden gab es jetzt auch nicht das gesteigerte Interesse, sich langfristig an einen zu binden, weil im Zweifel kam da immer noch mal jemand neu. Das ist jetzt vorbei und ich glaube, dass wir gerade da sehen werden, dass die Leute sich in längere Verträge mit den Kunden halt begeben und die Kunden das auch wertschätzen müssen, ob sie es wollen, weiß ich nicht, weil sie sonst schlicht und einfach keine Möglichkeit mehr haben, sich zu platzieren. Das heißt, jetzt ist es eine das Angebot ist knapp. Und jeder Kunde wird jetzt, der da noch weiter aktiv sein möchte, wird sich jetzt umgucken müssen, dass er Influencer findet, mit denen er langfristig arbeiten kann.
Mm. Und wechselseitig aber finde ich auch, es ist ja auch für Influencer attraktiv, sich, ich sag mal, auch an einen Kunden zu binden und damit ja auch ein bisschen so eine Art Sicherheit zu haben, ne, dass es auch noch weitergeht so in den nächsten Monaten und nicht immer so, ich sag mal, von Kooperation zu springen und zu schauen, wo ich bleibe sozusagen. Also vielleicht auch hier nochmal für die eine Planungssicherheit in ihrer Arbeit.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, super spannende Entwicklung. Ja, bist du noch da? Technisch. Yeah. Perfekt, okay. Ich höre ja die ganze Zeit irgendwie Parallelstimmen, wer weiß, was es ist. Super. Okay, nee, wunderbar. Hör mal, ich danke dir sehr für diesen Einblick. Auf jeden Fall großartige Sachen. Ich werde das weiterhin sehr gerne im Blick behalten und auch die Signals Pro sehr gerne jedem empfehlen. Dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft, dabei zu sein, aber ich habe schon Szenen und Aufnahmen von dort gesehen und fand das wirklich toll. Und gerade auch das Speed-Dating finde ich eine sehr schöne Sache. Vielleicht kann man das, wie gesagt, jedem nochmal ins Herz legen, wenn er solche Events plant, das auch mal mitzudenken, die Leute auch wirklich miteinander reden zu lassen und hier den Austausch zu fördern. Finde ich sehr schön. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch und blicke sehr glücklich und freudig ins Jahr 2020.
Ach, das ist schön, sehr optimistisch und positiv. Blicken wir alle da rein. Danke dir, mach's gut. So, das war die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und euch einen Eindruck des Unternehmens Blogfoster geliefert und auch darüber hinaus noch Impulse gegeben. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit, freue mich immer über Bewertungen auf iTunes, über gerne auch kritisches Feedback und bin sehr dankbar, wenn ihr den Podcast selbst abonniert und ihn einem guten Freund oder Kollegen empfehlt, für den es interessant sein könnte. Seid nächste Woche gerne wieder dabei, dann reden wir mit Niklas Broich von Kongstar über seinen Content- und brandgetriebenen Influencer-Marketing-Ansatz, was ich euch schon jetzt sehr ans Herz legen möchte und kann. Es war ein ganz tolles Gespräch mit ihm. Ich danke euch jetzt für eure Zeit bei diesem tollen Gespräch, dass ihr gelauscht habt und kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.